bin froh, dass zu den schwarzen, roten und bunten Haaren auch die grauen Haare noch gehören. Und dass wir uns der Kindschaft Gottes freuen können. Ich freue mich, heute in eurer Mitte zu sein und wir fahren fort. Ihr seid ja in Johannes Evangelium, Kapitel 4, von Vers 27. Das macht nichts aus, wenn habt ihr sogar Luther 84. Für mich ist das die allerexakteste, beste, am leichtesten eingänglichste Übersetzung, die man auch auswendig lernen kann. Das ist der große Vorteil von Luther für die Germanisten und uns, das ist immer die Stellung des Verbs bei Luther, ganz grandios zum Auswendiglernen. Sehr wichtig, dass es uns ins Fleisch und Blut eingeht. Unterdessen kamen die Jünger von Jesus und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Heute ist das ja nichts Besonderes, aber damals waren die Frauen sehr unterdrückt. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Es ist ein ganz feindliches Gebiet gewesen. Die Samariter hatten eine schrecklich okkulte Religion, eine wirklich verballhornte Religion. Für die Juden war das ein Riesenärgernis. Durch Samaria wollte man nie durchreisen. Bei Jesus hat den Mut gehabt, aber auch bei Jesus war es so, dass er kein Quartier bekommen hat. So groß war die Feindschaft zwischen Samaria und den Juden. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei, der Messias. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm, zu Jesus. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprach, Rabbi, iss. Jesus aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand heimlich zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Jesus sagt, ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Es glaubten aber an Jesus viele der Samariter aus dieser Stadt. Um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und Jesus blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Heiland. Ihr habt vorhin viel gesungen von der Herrlichkeit dessen, der auf dem Thron sitzt. Und es heißt gleich im Johannesevangelium am Anfang, Jesus hat seine Herrlichkeit geoffenbart. Was war denn das? Hat man da was gesehen vom Thron? Was hat man da gesehen von der Herrlichkeit? Von seiner Herrlichkeit haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Was war denn das Herrliche an Jesus? In dieser irdischen Gestalt, so tief hat sich der ewige Gottessohn erniedrigt. Das ist das Herrlichste an ihm. Dass er uns gleich wurde, unserem Fleisch und Blut, und sich erniedrigt hat und am Brunnenrand sitzt und mit einer Frau mit einem verkorksten Leben redet und sich dafür interessiert, Seelsorge treibt. Und das Wort von Jesus ist das Allerherrlichste. Das, was du liest morgens in deiner stillen Zeit, das Allerherrlichste. Giere nicht nach Dingen mit den Augen, die wir erst einmal in der Ewigkeit sehen können. Vor ein paar Tagen bei einer Bahnfahrt las ich das Buch eines ganz bekannten Journalisten. Er sitzt in der Chefetage einer der größten Zeitungen Europas. Und er erzählt aus seinem Leben, Abifete, sie haben Zelte aufgestellt und dann tanzt einer mit seinem Schwarm und er tritt dem gegen Schienbein, es entwickelt sich eine Schlägerei und er liegt am Ende am Boden, blutig geschlagen. Alle werfen einen mitleidigen Blick auf ihn und er nimmt eine Bierflasche und zertrümmert sie und sagt, jetzt schneide ich mir die Pulsadern auf, mein Leben ist nichts mehr wert. Und dann erzählt er die Story seines Lebens, die für viele steht. In Duisburg war er dabei bei dieser schrecklichen Katastrophe der Love Parade, wo die Menschen zu Tode getrampelt wurden. Er hat gesagt, was ist denn der Sinn dieses Lebens? Wir waren in Haiti dabei, wo 300.000 mit dem schrecklichen Erdbeben umgekommen sind und dann fand er Jesus. Was war das denn? Er hat die Gnade und Wahrheit von Jesus erkannt. Jesus liebt mich. Jesus hat sein Leben für mich geopfert. Jesus sucht mich und er will mein Leben erfüllen. Er will in meinem Herzen Wohnung machen. Mensch, ein erfolgreicher Typ von heute, der die Sprache unserer Zeit spricht. Und ihm geht es wie dieser Frau am Brunnen von Samaria. Und ich muss immer darüber nachdenken, wie viele Leute leben wohl heute in Kirchheim, die nichts mehr mit ihrem Leben anfangen können, die mit dem Sinn ihres Lebens nicht mehr klarkommen. Wie dieser Daniel Böcking. Und die sagen, was soll ich noch? Es hat überhaupt keinen Sinn mit meinem Leben. Ich brauche keine Religion, das ist auch nur Lug und Trug. Und da hat Jesus auf einmal das Herz dieser Frau gefunden. Und hat zu dieser Frau gesagt, wenn du erkennen würdest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten und ich gebe dir das, was dein Leben erst erfüllt und groß macht. Daniel Böcking hat gesagt, den Sechser im Lotto, den habe ich gefunden. Und das war Jesus für mich. Der hat mir das Leben ganz neu geschenkt. Und da habe ich es entdeckt und erfunden. Da steht da, da ließ die Frau ihren Krug stehen. Also in einem heißen Land braucht man doch Wasser, deshalb war sie doch in den Brunnen gegangen. Nein, plötzlich waren die Wichtigkeiten ihres Lebens ganz neu geordnet. Das war alles gar nicht mehr wichtig. Obwohl man doch Wasser braucht im heißen Land, nein, gar nicht mehr wichtig. Sie muss Menschen erzählen, dass Jesus unser Leben erst erfüllt macht, dass alles Suchen nach Gott und nach der Sinnfrage des Lebens in Jesus gelöst und erfüllt ist. Und jetzt noch einmal, wenn ich die Geschichte lese, packt mich das zuerst einmal heute Morgen. Mensch, warum reden wir so wenig über Jesus? Wisst ihr, wir reden ja immer über Gott. Aber die meisten Leute denken ja an Allah, wenn ihr von Gott redet. Oder denken an irgendwelche, an Hindu-Gott oder an irgendwas, eine göttliche Macht. Du musst doch den Menschen sagen, es gibt Erfüllung erst, wenn du dem fleischgewordenen Gott, der auf der Suche nach dem gefallenen Menschen unsere Welt gekommen ist, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, der auferstanden ist und lebt, wenn du diesem Jesus begegnest, das ist schrecklich, wie unter Christen heute falsche Prophetien verbreitet werden, wie gesagt wird, Jesus würde die Weltprobleme lösen, löst er doch gar nicht. Jesus löst nicht die Flüchtlingsproblematik und löst auch nicht die GroKo-Probleme in der Berliner Regierung. Jesus löst auch nicht die Probleme, die wir überall in der Welt haben, mit Überbevölkerung und Armut. Aber Jesus löst das allergrößte Problem, wie man Gott, den lebendigen Gott findet und wie das Leben neu wird, unser schuldbeladenes Leben. Und da geht es um ganz konkrete Schuld meines und deines Lebens, die massiv daliegt, Vergehen gegen Gottes Ordnung, wo ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Und wie wird das weggeräumt? Ich kann das nicht fertig kriegen. Ich habe lange probiert, mein Leben selber zu bessern. Ich habe mich bemüht und angestrengt und bin gescheitert. Und ich habe gesucht und nichts gefunden. Und ich habe gemerkt, das passt alles für mich nicht. Wenn du Bibel liest, das passt doch gar nicht für mich. bis du Jesus begegnest. Diese Frau hat ja ein erschütterndes Leben gehabt. 5 Männer hat sie gehabt und dann haben die sie liegen lassen wie einen alten Schuh. Das ist so beim Sex. Und das machen heute ganz viele ähnlich durch. Und dann wollen sie es nicht wahrhaben, dass es der größte Betrug der Gefühle und der Lüste ist. Und bloß Jesus versteht sie und liebt sie. Es gab früher so ein schönes Lied, ich finde das immer, diese Oldies, die vergehen ja nie. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kommen mit belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Am Ende ist man des Lebens überdrüssig und sagt, ich will nicht mehr. Wie der Daniel Böcking, der sich die Uferböschung unterschleicht und sagt, jetzt schneide ich mir die Adern auf. Ein Abiturient nach einem bestandenen Abi. Mein Leben hat doch eh keinen Sinn mehr. Jetzt muss ich zuerst einmal darüber reden, was Jesus am allerwichtigsten ist. Was Jesus am allerwichtigsten ist. Da kamen ja die Fans von Jesus, die Jünger, die Freunde. Die kamen, die waren in die Stadt gegangen, einkaufen gegangen. Jesus blieb so lange am Brunnen dran sitzen, ich habe es das letzte Mal gehört. Und jetzt kommen sie und jetzt sagen sie, jetzt wird gefespert. Das ist ja was Besonderes, wenn man den auspackt und dann jetzt loslegt. Und Jesus will nicht essen. Was ist denn los? Was hast du? Und Jesus sagt, ich habe eine Speise, die ernt ihr gar nicht. Was ist denn diese Speise? Was Jesus satt macht, mehr als ein Essen, mehr als ein frisches Brötchen, das man sich in den Mund schiebt. Was macht denn Jesus so satt? Dann sagt das ganz klar, die größte Erfüllung meines Lebens ist, wenn ich den Willen Gottes tun kann. Das ist von uns der Unterschied zu Jesus, dass wir immer wieder unseren eigenen Willen tun wollen. Du, das bleibt in deinem Leben das größte Problem, dein Willen, dein Ich. Und das bleibt bei uns alten Menschen das größte Problem bis zu unserer Todesstunde, unser Ich. Weil wir uns nie in den Willen Gottes einfügen wollen, weil wir meinen, es ginge uns etwas verloren. Und das war das ganz Große, das ist die Herrlichkeit von Jesus. Weißt du das? Gar nichts Äußeres. Die Herrlichkeit von Jesus ist, dass er den Willen Gottes mit Lust tut und sagt, das macht mich satt, das stärkt. Und da hat uns Jesus etwas gezeigt, was für unser Leben am allerwichtigsten ist, dass man erkennen muss, was ist denn der Wille Gottes? Was will denn Gott? Dass allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Jesus so wichtig, den Willen Gottes zu erfüllen. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre. Und wer das einmal begriffen hat, der setzt sein Leben ein für verlorene und gescheiterte Menschen, nicht bloß für äußere Versorgung, sondern dass Menschen das erkennen. Die größte Not meines Lebens ist, dass ich mit Gott im Streit lebe, dass ich seinen Willen verabscheue, dass ich seinen Willen breche. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab, dass alle, die den Glauben nicht verloren gehen. Das Schlimmste ist, dass man in dieser Welt verloren gehen kann. Und dass diese Welt unter dem Zorn Gottes steht und unter der Verdammnis steht. Und das spüren wir auf Schritt und Tritt, dass das Leben ohne Gott nicht befriedigt. Und darum ist so wunderbar, dass das Jesus getrieben hat. Bis nach Samaria, in dieses gottlose Gebiet. In dieses feindliche Gebiet treibt es ihn hinein, weil Jesus alle Menschen will. Aber er will sie retten. Und es geht im Evangelium um Rettung. Ohne Jesus und ohne seine Heilandstat für mich am Kreuz, wo er gestorben ist, bin ich verloren. Und ich brauche ihn. Und deshalb redet Jesus mit dieser Frau und hat ihr auf einmal klar gemacht, wo eine Erneuerung stattfinden kann. Das ist so wunderbar. Und Jesus ist mit Geduld nachgegangen und hat das an dieser Frau gezeigt. Und Jesus setzt noch hinzu, ich will das Werk Gottes vollenden. Und darum ist Jesus den Weg zum Kreuz gegangen, weil er unser fluchbeladenes Leben auskosten will und tragen will, stellvertretend für dich. Und er hat es getragen bis zum Tod am Kreuz, damit dir vergeben werden kann, damit du raustreten kannst, damit das möglich ist, das Alte zurückzulassen, das Neue zu ergreifen. Wir sagen, er hat alles mir erlassen. Er hat es gesühnt für mich. Das ist die größte Freude des Evangeliums, wenn man begriffen hat, das Alte ist vergangen, es ist alles total neu, weil ich es bei Jesus abgelegt habe. Die Schmutzgedanken, die bösen Taten, das Unrechte meines Lebens, alles, was gegen Gott gerichtet war, das heidnische, gottlose meines Lebens, durch Jesus gesühnt und getragen, das Böse meines Herzens weggenommen. Und er will in meinem Herzen wohnen und will mein Herr sein. Das ist so groß, was Jesus am allerwichtigsten ist. Das ist das größte Problem. Und es ist ja wunderbar, dass diese Botschaft des Evangeliums heute eine ungeheure Wirkung zeigt unter allen Menschen in allen Nationen der Welt. Noch nie hat es das gegeben, dass in allen Nationen der Welt dieses Jesus-Evangelium verkündet wird. Deshalb redet von Jesus. Jesus ist so wichtig. Geht zu den gestrandeten, verzweifelten Menschen, erzählt ihnen von Jesus. Und dann öffnet Jesus seinen Jüngern die Augen. Also neulich sagte mir jemand, heute ist ganz schwierig, Menschen zu Jesus zu bekehren. Habt ihr auch so Erfahrungen gemacht? Heute ganz besonders schwierig. Früher war es vielleicht noch leichter. Da habe ich gesagt, nee, war immer unmöglich, total unmöglich, zu allen Seiten. Noch nie haben Menschen andere bekehren können. Geht gar nicht. Du kannst anderen Menschen nur Zeugnis geben. Du kannst anderen Menschen nur erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Anderes hat Jesus auch nie von dir verlangt. Aber Jesus hat seinen Jüngern die Augen geöffnet und hat gesagt, das Feld ist reif zur Ernte. Quatsch. Wir sehen doch, wie die Herzen zugemauert sind. Man kann doch nicht mit Jesus kommen. Ganz viele unter euch sind ja der Meinung, man müsse wortlos das Vorleben, ich weiß nicht, wie ihr Jesus vorleben wollt. Eure Klassenkameraden sehen doch die Heuchelei eures Lebens. Glaubt doch nicht, dass euer Auftreten so toll fromm sei, dass die anderen vor euch in die Knie gehen. Dann wäre es auch bloß Heuchelei. Sie sehen doch alle Mängel und Fehler im Leben der Christen schonungslos. Man muss es sagen. Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, das muss man aussprechen. Den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, wer sich zu Jesus, zu diesem Namen Jesus bekennt. Weißt du, wir hängen ja schon die Mundwinkel schräg runter, wenn wir den Namen Jesus aussprechen sollen. Wir genieren uns. Paulus sagt, ich geniere mich nicht. Auch nicht am Evangelium von Jesus. Als er diese tolle Weltstadt Rom hineinzog, mit ihrer ganzen Pracht, mit ihren religiösen Göttern, die sie hatten. Ich geniere mich nicht. Das Größte, was ich verkündigen darf, und das Größte, was diese Welt hat, ist das Evangelium von Jesus. Und daran geniere ich mich nicht, ich muss das bekennen. Jesus sagt, das Feld ist reif zur Ernte. Nun, was hat denn Jesus an Ernte erlebt? Eine Frau. Nun kamen anschließend noch ein paar Samariter zum Glauben. Das war schon ein Durchbruch. Aber für Jesus war das schon ganz wichtig, dass auch an dieser Stelle, wo die Feindschaft gegen Jesus so riesengroß war, schon weil er Jude war, dass das Evangelium die Herzen erreicht. Weißt du warum? Weil Gott es will. Und das hat Jesus so klar gesagt, ich vollende sein Werk. Und du musst das wissen, das will Jesus durch dich ganz viel Frucht schaffen. Da, wo du lebst, hier in Kirchheim, Umgebung, du musst gar nicht ausreisen. Ist auch schön, wenn du ausreist in einen Dienst. Aber dass er das will, durch eure herrliche Versammlung, die ihr hier im Saal habt, in Kirchheim, dass wir wissen, Gott will das. An jedem Sonntag, an jeder Zusammenkunft, dass Menschen die Herrlichkeit von Jesus erleben, nicht in einer äußeren Pracht, sondern in dem, dass er für mich gestorben ist, dass er mich nicht loslässt, dass er in mir leben will als der Herr und König, dass ich das erkennen kann. Gerade dort in Samaria, wo alle Juden sagten, da ist sowieso Hopfen und Malz verloren, das ist Heidenland, unfruchtbar, da geht nichts auf, da wird nichts. Und das ist ja ganz toll, dass Gott den härtesten Boden auf Privaten das gedacht, dass es in Nordkorea Jesus-Gemeinden gibt und das heute unter Kim Il-sung, weil Jesus das will und weil er das tut. Und das erleben wir in den schlimmsten Muslimländern, in Teheran heute, unter Khomeini, ein Aufbruch ohnegleichen, hat niemand für möglich gehalten. Jeden Monat sind es Hunderte, die zum Glauben an Jesus kommen, gar nichts weiter. Glauben an Jesus, die Jesus erkennen, die sagen, ich brauche Jesus, den Heiland, der für mich gestorben ist, die mit Jesus leben, er soll der Herr meines Lebens sein. Das ist ja so wunderbar, dass Gott das will. So wie Gott schon einem Adam nachgelaufen ist, wie er einen Noah gesucht hat und Noah fand Gnade vor dem Herrn. Du darfst diese Nähe Gottes erleben und erfahren. Und Jesus sagte seinen Jüngern, ihr sollt wissen, es gibt keinen festgetrampelten Boden, wo keine Frucht aufgehen kann. Wir haben vorhin das Lied von dem großen Diplomaten des Zaren von Russland, Sarimba, gesungen, der damals ganz schlicht in den Dienst der Basler Mission getreten ist und hier wieder zurückgesandt wurde auf den Kaukasus, dass er dort oben für den Heiland wirkt. Und dann sagt er, du siehst oft aus deiner ganzen Arbeit gar nichts. Und wenn wir jetzt unsere Freunde fragen würden, ihr habt ja da eine ganze Reihe, habe ich in der Wand gesehen, die ausgesandt sagen, wir sehen gar keine Frucht. Das Weizenkorn fällt in die Erde, aber es wird Frucht geben. Und wenn du dein Leben lang nichts davon siehst, der Herr schafft Frucht, weil kein Dienst vergeblich ist, den man für ihn tut, kein Zeugnis. Ihr Alten, für eure Enkel dürft ihr weiterbeten, es wird nicht vergeben sein, ich sag's euch. Weil der Herr es verheißen hat, weil kein Gebet umsonst ist, das er tut, sondern das Feld ist reif zur Ernte. Der Herr hat noch Großes vor, auch in Deutschland, auch in unserem gottlosen Heidenland Deutschland, in unserem Europa, wo man nicht mal Gott in der Präambel erwähnen darf, so weit von Gott weg, aber Gott will durch seine Zeugen, durch seine Jesus-Jünger, will er etwas wirken, etwas Großes. Und wir haben heute ein so gewaltiges Zeichen, wie es keine Generation vor uns hat. Wir haben in den letzten 40 Jahren einen Aufbruch unter allen Völkern der Welt erlebt, wie man ihn noch nie geahnt hat. Und nicht bloß unter Muslimen. Noch nie sind so viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen wie in unseren Tagen. Und das gilt auch für Hindus. Ihr habt doch die Bücher von Heiko Grimmer gelesen, wie er das erlebt mit seiner Mission wirklich im Pioniergebiet. Und wie wir das erleben auf Sri Lanka, Ajit Fernando, der im Neckarstadion gesprochen hat, der bekämpft wird und wo die Kirche niedergebrannt wird, wo die Buddhisten sich zu Jesus bekehren, weil Jesus das Einzige und Größte ist, nicht unsere Gemeinden, nicht unsere Lieder, nicht unsere Pastoren und Verkündiger, nicht die Bücher, die wir haben, sondern Jesus, der Heiland, der Gottessohn, der zu Menschen kommt und zu Menschen redet und ihnen die Augen öffnet. Das ist schlimm, dass unter uns in der Christenheit so viel gesprochen wird über die Schwierigkeiten im Dienst. Ihr habt ja vielleicht verfolgt, dass ausgerechnet jetzt die Rheinische Kirche in der Synode beschlossen hat, dass man nicht mehr von Jesus reden sollte unter Muslimen. Ausgerechnet jetzt. In Nordnigeria seit 1988 ist die brutale Verfolgung durch Boko Haram. Nirgendwo in der Welt sind so viele Christen umgebracht worden wie unter Boko Haram. Allein im Jahr 2015 15.000 Menschen, mehr als ISIS gemordet hat. In aller Stille. Und dort wachsen die Gemeinden durch das schlichte Zeugnis der Christen, die sie an den Massengräbern ihrer Frauen und Kinder abgeben, indem sie für ihre Verfolger beten, das Jesus-Evangelium, das dort wirkt, in dem Sahelgürtel im nördlichen Nigeria, der ein ganz islamischer Gürtel ist, bekehren sich die meisten Muslime in der Welt. Ausgerechnet mitten in der Christenverfolgung. Und überhaupt, ihr könnt hingucken, wo Christenverfolgung ist. Überall durch das Zeugnis der Geschlagenen, Inhaftierten und Gefolterten. An der Nordküste von Libyen sind diese 21 ägyptischen Arbeiter, die dort Geld verdienen wollen für ihre Familien in Ägypten. 10 von ihnen stammen aus der Arbeit von Melgi Gobran, mit der wir so verbunden sind, in ihren weißen Häusern. Und die gefragt wurden, ruf Allah uk Akbar, dann kannst du leben. Und dann haben sie gerufen, Jesus, mein Heiland. Und dann ist das Schwert gekommen. Und ganz ähnlich dieser Bus von Christen, die neulich unterwegs waren in Ägypten. Und die aufgehalten wurden von Terroristen. Kinder, Frauen, Männer, alte Männer, gefragt, Allah uk Akbar. Und sie haben gerufen, Jesus, mein Heiland. Alle sind geköpft worden. Und dieses Zeugnis geht Muslimen nach. Terroristen, die zur Bekehrung kommen über diesem schrecklichen Geschehen. Weil Jesus Menschen sucht und zu Menschen redet. Und Jesus offenbart sich in seinem Geschehen, in seinem Evangelium. Und jetzt ist Erntezeit. Jetzt ist Erntezeit, auch in unseren Tagen. Es ist bewegend, wenn man diese Geschichten heute liest, wie in all den Nationen dieser Welt, ob in Laos, in Kambodscha, in Usbekistan, überall Menschen zum Glauben kommen, in Kuba, wo die Kirchen überfüllt sind. Ja, viele haben ja gar keine Kirchen. Sie sind in den Privaträumen, die Überquellen, lauter junge Menschen. Die suchen, was ist denn der Sinn des Lebens? Erst in Jesus die Antwort bekommen. Und jetzt noch das Letzte, Jesus sendet seine Jünger und sagt, ihr habt einen Auftrag. Ihr fragt euch ja auch immer wieder an euren Verantwortlichen, was ist der Auftrag von eurer Gemeinschaft? Damit ihr von Jesus erzählt, nichts weiter. Nichts weiter. Unser Auftrag, Menschen von Jesus erzählen, wie herrlich das ist, dass wir Jesus haben, in den Schwierigkeiten und zu dem, wie er uns geholfen hat, welche Hoffnung wir haben im Sterben, was wir wissen. Ihr habt nicht mich erwählt, sagt Jesus, ich habe euch erwählt. Gut, das war die Reihenfolge. Er hat uns gesucht und jetzt dürfen wir wissen, dass er noch viel mehr Menschen sucht. Nach der Auferstehung hat Jesus noch einmal seine Jünger besucht, wie sie sich eingeschlossen hatten in einem Raum und hat gesagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sendet ich euch, ich sende euch in diese Welt. Und du darfst das wissen, dass Jesus sagt, das Feld ist reif zur Ernte. Nicht weil du so geschickt bist und weil du so nett bist, ist das Feld reif zur Ernte, sondern weil Jesus Herr ist und weil er den Schlüssel zu den Herzen der Menschen hat, nur er. Und darum schließt er auf und niemand schließt zu. In dem Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia, damals in der schrecklichen Christenverfolgung unter Domitian, Offenbarung 3 steht das, da sagt Jesus, du hast eine kleine Kraft. Genier dich doch nicht an der kleinen Kraft. Ich habe auch nur eine kleine Kraft, sogar eine kleine Seelenkraft, nur eine Körperkraft, eine ganz, ganz kleine. Und ich kann auch nicht so toll reden wie der Daniel Bücking und so. Ich habe das alles nicht drauf, aber ich kann es mit ganz schlichten Worten sagen, weil der Herr Jesus begabt macht. Das ist ja dumm, wenn man meint, man bräuchte eine besondere Begabung. Jesus begabt einfache Leute. Und als einst die Apostel aufgetreten sind, damals in der ersten Verfolgungswelle, Apostelgeschichte 4, weil sie einen Lahmen gesund gemacht haben und dann von Jesus gepredigt haben, da haben die einen gesagt, ganz komisch, das sind Laien. Ja, natürlich. Theologen tun ganz besonders von Jesus zu reden. Aber nein, Leute, die etwas im Leben erlebt haben mit Jesus, sind die Berufenen. Wie dieser Diplomat Zaremba, der wurde verachtet und verspottet. Wie er seine Missionsstunden in Deutschland gehalten hat, haben die Leserbriefe in Deutschland geschrieben, in den Zeitungen, so einen armen Mann darf man nicht sprechen lassen. Der kann vielleicht vor Kulaken in Russland auftreten, aber nicht in Deutschland vor gebildeten Hörern. Lasst die Welt spotten und lachen über die Boten Jesu. Der Herr hat ihnen Erfolg, Frucht verheißen, dass etwas herauskommt. Und es ist bloß wichtig, wie stehst du zu Jesus? Und die Stellung, ob du ein brauchbarer Bote für Jesus bist, ob du in der gleichen Stellung zu Jesus steht wie Jesus zum himmlischen Vater. Dass du sagst, das ist mir so wichtig, was dir, Jesus, vor allem wichtig ist. Und ich will in meinem Leben nur das tun, was du willst. Mein Vater ging, es war zur Zeit des Ersten Weltkriegs, hier in Kirchheim aufs Gymnasium. Ich habe meinen Vater oft bewundert, weil er an der schwierigen Zeit des Dritten Reichs sein Amt verloren hat im öffentlichen Dienst. Und später war er im Ministerium. Aber er hat als Motto mir mitgegeben, das erinnert mich an Kirchheim, nichts ohne Jesus. Dein ganzes Leben. Jesus, du musst es machen in meinem Leben. Ich kann es nicht. Und ich will es mit dir tun. Und da ist nichts weiter nötig, als dass du erzählst von ihm, gar nicht viel von uns. Und das ist in der Gegenwart so wichtig, wenn du einmal die Berichte hörst. Wir haben ja auch immer wieder versucht, durch unsere Arbeit Hilfe für Brüder das weiterzuerzählen. Mir hat es am meisten Eindruck gemacht, wie ich einst in Hongkong war, bei der größten christlichen Radiosender Trans, Far East Broadcasting, allergrößte christliche Rundfunksender, täglich 90 Stunden christliches Programm in all den verschiedenen Sprachen. Und damals hat man bei uns gesagt, es gibt gar keine Christen in China, es gibt nur die an den Staat sich angepassten. Und dann haben wir die Briefe vorgelegt, ganze Stapel von Briefen in den Hausgemeinden. Und da waren ein Brief dabei von drei alten Frauen. Die schrieben, wir sind bloß noch drei alte Frauen. In China, wo der Mao Zedong gesagt hat, alles Christliche ausgelöscht. Er hat das erreicht auf dem Höhepunkt seiner Macht, alle Kirchen geschlossen. Und dann haben diese Frauen gebetet. Und dann haben sie gesagt, es sind 17 Gemeinden entstanden. Und hunderte von jungen Leuten gehen zu unseren Gottesdiensten. Das ist in China ganz streng verboten. Junge Leute unter 18 dürfen nicht teilnehmen. Man darf sie nicht verführen zur Religiosität. Und das macht der Herr aus schlichten alten Frauen, die beten in unseren Tagen. Weißt du, was in unseren Tagen geschenkt hat? Jesus will, bevor die Welt untergeht, möchte Jesus, dass wir sein Reich aufrichten, dass wir allen Menschen von ihm erzählen. Und das ist der große Auftrag. Wir haben ja so ein Hobby noch, diese Gefängnisarbeit, die Besuche, meist in Heimsheim, aber meine Frau ging da mal mit in Bruchsal, da waren sie ganz streng, ehemalig in Zuchthaus, ein Riesenbunker, da muss man sogar den Gürtel noch ablegen. Und da traf ich einen Usbeken und der sagte, wie bist du zum Glauben gekommen? Ein gläubiger Mann, und das bei Gefangenen, wenn man da Versammlungen hat, ganz merkwürdig, sagt er, weißt du, der Walter, ach Mensch, der Walter. Schon lange, ich habe ihn noch nie getroffen. Es muss ein russlanddeutscher Prediger sein, der irgendwo in Nagold russlanddeutsche Versammlungen hält und der mit einer Treue ohne Gleichen zu den schlimmsten Gefangenen geht. In den Gefängnissen sind die Kinder der Auswanderer aus Russland die allerschwierigsten, die nie in Deutschland Eingang gefunden haben und noch in der russischen Kultur leben. Und da kommt der Walter und spricht Russisch und bezeugt Jesus. Und das ist so etwas Wunderbares, wenn Jesus durch die Worte von schwachen Menschen wirkt, und es etwas herauskommt zu seinem Lob. Du bist unschlagbar stark in deinem Dienst für Jesus. Und das Wichtigste, was wir mit unserem Leben machen können, dass wir etwas werden zum Lob der Herrlichkeit von Jesus. Das ist Herrlichkeit. Wenn Menschen Jesus entdecken, in unseren Tagen, wie der Daniel Bücken, wenn du das erleben darfst, ist faszinierend. Bei Menschen, die vorher voller Hass waren, voller Ablehnung, keinen Mut mehr zum Leben. Dazu gebraucht dich Jesus und er sendet dich. Ich habe euch gesandt und ihr dürft einsammeln, was andere vor euch gesät haben. Und ihr dürft wieder aussehen und andere werden nach euch kommen und erben. Es ist was ganz Wunderbares, wenn Jesus euer Leben gebraucht zum Bau seines Reiches. Amen.